Das Gouvernement lässt der Arbeit aller Menschen freien Lauf. Jeder, der kommt, kann ein Stück Land, so groß, wie er es zu durchwühlen imstande ist, für sich in Beschlag nehmen, und seine Besitznahme ist ein unumstößlicher Rechtstitel, sobald er seine Besitznahme an dem Regierungsbüro des nächsten Ortes angezeigt hat. Geborene Amerikaner haben für diese Besitzergreifung nichts zu bezahlen. Ausländer bezahlen nur eine kaum nennenswerte kleine Abgabe. Will jemand Ackerbau treiben, so kann er ein viel größeres Terrain, nämlich 160 Acre oder morgen Land für sich in Beschlag nehmen. In diesem Falle bezahlt er 1¼ Taler per Morgen im Land. Dies kann jeder Amerikaner tun. Ausländer aber nur dann, wenn sie schwören, in Zukunft Amerikaner sein zu wollen, wenn sie sich also nationalisieren lassen. Findet es sich indes, dass in diesen 160 Acres Land ebenfalls Gold steckt, so dürfen die Miner eindringen, selbst wenn der Boden schon angebaut wäre, sei es von Amerikanern oder Ausländern. In einem solchen Falle würde ein Bauer allerdings in seinem Gewerbe gestört, aber da das Goldsuchen an einer Stelle nie lange dauert, so büßt er gewöhnlich sehr wenig ein und hat im nächsten Jahre umso größeren Ertrag von seiner Ernte zu erwarten, da ihm die Miner den Boden umsonst umgewühlt und umgepflügt haben. Übrigens ist dieser Konflikt zwischen Minern und Bauern bisher kaum vorgekommen, aus dem einfachen Grund, weil der Miner sich nach den Bergen wendet, der Bauer nach den Ebenen. Alles, was wir bis Sonora sahen, bezog sich auf Goldgewinnung auf der Erdoberfläche. Unter dieser Oberfläche, welche eine 5 bis 6 Fuß dicke aus Erde und losem Gestein bestehende Kruste ist, befinden sich die Felsen, wie ich schon erwähnte, grüner Schiefer oder Porphyr und schneeweißer Quarz. In diesem soliden Gebilde, aus dem die Bergkette der Sierra Nevada besteht, werden höchstwahrscheinlich erst die rechten Goldlager verborgen sein. Aber zu diesen zu gelangen, muss man Schächte anlegen, wie ich sie in Mexiko in den Silberminen von Reyes sah, wozu großes Betriebskapital, Maschinen und lange Zeit gehört. Da man bis jetzt Gold genug auf andere, leichtere Weise fand, so ist man daher noch wenig zu eigentlich wissenschaftlichem Minieren übergegangen. Und es ist dies für Kompanien unternehmender Leute mit Kapital und Erfahrung aufbewahrt. Einzelne Versuche von Privataventuriers sind indes bereits gemacht, und zwar an der Stelle, die man Carson Creek nennt, eine halbe Tagereise nördlich von Sonora. Wir erreichten diesen Punkt gegen Mittag, und als der erwähnte Berg vor uns lag, glaubte ich, seinen Gipfel mit Schnee bedeckt. Aber es war der schneeweiße Quarz, der aus dem Grün des Rasens hervorbrach. Hier minierten kürzlich einige erfahrene Bergleute in den Felsen hinein und arbeiteten 5 Monate lang, ohne auf Gold zu stoßen. Sie glaubten daher, sich getäuscht zu haben und beschlossen, fortzuziehen. Da sie aber noch einen guten Vorrat Pulver hatten, so bohrten sie zu guter Letzt noch ein tiefes Loch und legten alles Pulver zum Sprengen hinein. Die Explosion war fürchterlich. Alle Gänge und Stutzen wurden natürlich umgerissen, Felsblöcke flogen hoch in die Luft und es öffnete sich ein weiter Riss, mit zersprengten Felsen angefüllt. Als man diese aber untersuchte, fand es sich, dass man eine Goldader getroffen und 4 Leute sammelten für sich an einem Tage für 200.000 Taler Gold, und zufrieden mit diesem Gewinn zogen sie fort, indem sie den Berg, den sie für sich in Beschlag genommen hatten, für weitere 150.000 Taler verkauften, um jetzt die Arbeit einer New Yorker Kompanie zu überlassen. Von Carson's Creek fuhren wir den ganzen Tag durch immer neue Minendistrikte und gelangten auch an einen Ort, wo in der Zeit von 5 Jahren eine Stadt von mehreren 100 Häusern gebaut wurde und unterging. Die mexikanische und amerikanische Bevölkerung dieses Platzes geriet nämlich in tödlichen Konflikt. Jeder wollte die Stelle für sich behaupten, und da die Besitznahme beider in einer Zeit geschah, wo noch kein Regierungsbüro in Kalifornien existierte, wo man seine Besitzergreifung also noch nicht melden konnte, so war, da beide Teile recht hatten, der Streit schwer zu schlichten. Ein zufälliges Ereignis ordnete die Sache. Ein Mexikaner ermordete nämlich einen Amerikaner. Bei beiden Parteien machte dies tiefe Sensation, man sah ein, dass die ganze Kolonie blutig enden werde, wenn man zu Waffen greifen wollte, und wie aus demselben Impuls beschlossen die feindlichen Läger, beide nachzugeben, beide davonzuziehen und den kaum bevölkerten Ort wieder der Stille des Waldes zu übergeben. Dies geschah. Man brach die Häuser ab, die Amerikaner zogen nach Norden, die Mexikaner nach Süden, und da es genug Distrikte gab, welche noch nicht in Beschlag genommen, so fanden beide Parteien in wenigen Tagen Orte, auf denen sie heute ruhig ihrem Gewerbe nachgehen. Die Schlussszene dieser Episode war das Gericht über den Mörder. Amerikaner und Mexikaner kamen auf dem Hügel über der Stadt zusammen, man sprach das Todesurteil des Mörders und lynchte ihn, das heißt, knüpfte ihn an dem nächsten Baume auf. An diesem Baume hängt noch heute der halb verwitterte Strick. Unter dem Baume ist ein Grab, von einem Stackett umgeben. In einiger Entfernung sieht man die Plätze, auf denen früher Wohnungen gestanden. Die ganze Gegend ist aber verlassen. Ich muss gestehen, dass mich diese Geschichte und der Ort, auf dem sie passierte, seltsam berührte. Es ist die höchste Zivilisation in der absoluten Wildnis, und Amerikanern wie Mexikanern macht dieser Vorfall gleiche Ehre. Aber so geht es in diesem merkwürdigen Lande. In einer Wildnis, wo unumschränkte Freiheit existiert, wo Menschen aller Länder und aller Rassen zusammengewürfelt sind, herrscht durch das gute Beispiel der amerikanischen Bevölkerung unter allen Klassen ein so vernünftiges Einverständnis und ein solches Gefühl für Ordnung und Gesetzlichkeit, dass ein Mensch, der diese mehr durch eigenen Instinkt als durch geschriebene Gesetze gezogenen Schranken durchbrechen wollte, unrettbar verloren ist. Nicht Soldaten, nicht Polizeidiener ergreifen ihn, nein, die ganze Stadt, ein ganzes Dorf steht auf wie ein Mann und erdrückt ihn. Es ist daher ein Faktum, dass Kalifornien bereits ein von Recht und Gesetz regiertes Land war, ehe noch die Gerichtsbarkeit von den Vereinigten Staaten nach Kalifornien auf die Reise gegangen war. Daher die vernünftige Höflichkeit, mit der sich hier alle Menschen begegnen, daher die komplette Sicherheit, mit der man reisen kann, und die großen Fazilitäten, die ein jeder hat, um eine seiner Natur angemessene Beschäftigung zu finden. An dem Abend jenes Tages, an welchem wir noch die Distrikte passierten, in welchem sich die Chinesen als Miner niedergelassen hatten, trafen wir in der Stadt Mokelumne Hill ein. Da man hier vortrefflichen Sandstein hat, so ist der ganze Ort aus massivem Material erbaut. Ich schlief die Nacht mit einem alten Kapitän in demselben Zimmer. Neben uns war das Theater, in welchem gerade Hamlet aufgeführt wurde. Unter uns eine Wirtsstube, auf den Straßen jubilierende Menschen. Der Kapitän schnarchte, Hamlet schrie, die Wirtsstube lärmte und die Straßen wollten nicht schweigen. Ich versuchte also vergeblich, von 9 Uhr bis 2 Uhr morgens auszuruhen. Da setzten wir unsere Reise fort, fuhren die Berge hinab, passierten den Tag über große Ebenen, die teilweise angebaut sind, und trafen nachmittags in der Stadt Sacramento an dem Flusse gleichen Namens ein. Dieser Ort ist nach San Francisco der größte in Kalifornien, regelmäßig aus Backsteinen erbaut, mit vielen schönen Häusern. Hunderten von Läden und Bankhäusern, in denen die Miner den Goldstaub gegen gemünztes Geld umzusetzen pflegten, und so weiter. Ich besah dies im Fluge, denn es war wieder Regenwetter geworden und hat auch seitdem nicht zu gießen aufgehört, und ging dann an Bord des Steamers froh genug, dass ich den interessanten Teil meiner Tour im schönsten Sonnenschein gemacht. Der sehr komfortable Steamer brachte uns nachmittags den Sacramento-Strom, der ein sehr stattlicher Fluss von der Breite des Rheins bei Köln ist, hinab. Bei Benicia gelangten wir wieder in die Bay und waren abends um 10 Uhr wieder im hiesigen Hafen. Meine ganze Reise hatte 5 Tage gedauert und ich sah auf ihr das Herz Kaliforniens. Länder, Flüsse, Berge, Täler, Ackerbau, Minen, kurz alles, was von hier aus die Welt in so weiten Kreisen bewegt hat. Karl wird es interessieren, dass ich eine kleine Sammlung aller Gesteine Kaliforniens mitgebracht habe, die ich ihm nächstens mit den Erzen und Kristallen aus den Silberminen von Reyes in Mexiko zusenden werde. Große Brocken kann ich aber leider nicht mitschleppen und gebe ihm die Sammlung nur in kleinem Format, die aber alle Formationen genau bezeichnet. Du bist wohl so gütig, Karl und Wilhelm diesen Brief mitzuteilen, denn beide haben sich ja stets für Steine und solche Sachen interessiert. Für Gold interessieren wir uns alle, aber leider hatte ich weder Zeit noch Lust, solches zu waschen und denke, dass ich es schon auf andere Weise verdiene. Die Miner gewinnen, je nachdem sie das Glück begünstigt, oft 1 oder 2 Unzen Gold per Tag, 16 Taler gleich eine Unze. Manche finden auch nur für 5 Taler täglich, also nicht mehr als hiesigen gewöhnlichen Tagelohn. Andere, die ganz unglücklich sind, finden oft gar nichts und diese werfen sich dann auf andere Beschäftigungen und stehen sich vielleicht am Ende ebenso gut dabei. Denn glücklichen Minern geht es oft wie glücklichen Spielern. Wie gewonnen, so zerronnen. Panama, 15. März 1854. Ich treffe eben mit dem Steamer von San Francisco hier ein, nach sehr guter Fahrt. Die Post über den Isthmus geht im Nu ab. Ich kann dir daher nur den Empfang aller deiner und Karls Briefe anzeigen. Ich habe sie aber noch nicht lesen können. Herzlichen Dank, mit nächster Post mehr. Punkt von Herzen, dein Georg. Punkt.